Wer von euch weiß, was Gemeinde auf Griechisch bedeutet? Was da für ein Wort steht? Genau, Ekklesia habe ich gehört. Das ist genau richtig. Wer weiß, was das bedeutet? Also wenn man es wörtlich übersetzt. Genau, die Herausgerufene. Das können wir mal im Hinterkopf behalten. Die Gemeinde ist Ekklesia, die Herausgerufene. Wir wollen heute weiterlesen im Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 13 bis 19. Und er, also Jesus, und er steigt auf den Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm, und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Gewalt zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er gab Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpäus, und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Wir haben letztes Mal gelesen, wie Jesus in der Synagoge war am Sabbat, den Mann mit der kaputten Hand geheilt hat und viele, viele andere geheilt hat und viele zu ihm gekommen sind, weil er so Großes gewirkt hat. Und jetzt macht Jesus was Bemerkenswertes. Er geht weg. Man könnte meinen, es kommen viele Leute und er bleibt da, er geht zu den Leuten, aber Jesus macht genau das Gegenteil, er sondert sich ab. Heute gibt es viele, die ja um jeden Preis eine große Anhängerschaft um sich scharen wollen, die die Zahl ihrer Nachfolger ständig erhöhen wollen und sich auch darüber definieren. Im weltlichen Bereich, aber auch im christlichen, spirituellen, wie auch immer, religiösen Bereich. Aber Jesus erleben wir hier ganz anders. Er kennt jeden einzelnen der Menschen, die da sind. Aber er nimmt irgendwann Abstand. Er wirkt dort, er heilt viele. Sie drängen sich, sie wollen nur hin und es reicht ihnen, dass sie ihn berühren. Aber irgendwann sagt Jesus, es reicht und er geht jetzt weg. Und dann beginnt er zu rufen, Einzelne beim Namen zu rufen. Aus den anderen Evangelien wissen wir, wie das vonstatten gegangen ist, aber Jesus geht zu den Menschen, zu den Einzelnen und beruft sie mit Namen. 12 an der Zahl. Aus dieser ganz großen Menge an Menschen in diesem Gebiet, in dieser Region, hat er sich 12 ausgesucht, für die er einen ganz besonderen Auftrag hatte. Und das ist hier ein Aspekt, der manchmal übersehen wird. Denn es ist Jesus, der ruft. Viele kommen und wollen sich um ihn scharen, aber am Ende ist es Jesus, der sagt, du und du und du. Und das ist eben auch der Sprung, die Verbindung zu heute in diesem, wenn wir lesen, Jesus beruft sie mit Namen, dann steckt da dieses Wort drin, das auch das Wort für Gemeinde ist, die Herausgerufene. Die Jünger sind die Gerufenen. Und es ist kein Ruf ins Leere, sondern es ist eben ein Ruf mit einem Ziel, mit Menschen, mit denen er was ganz Besonderes vorhat. Er ruft sie, damit sie bei ihm sind. Und es ist ein sehr, sehr großes Vorrecht. Alle anderen hatten nicht dieses Vorrecht, so nah bei Jesus zu sein wie diese 12. Und wir lesen überhaupt nicht, dass diese 12 irgendwas Besonderes waren, dass sie was Besonderes konnten, dass sie sich irgendwie verdient gemacht hätten, dass sie einen guten Namen hatten, irgendwie berühmt waren oder was Besonderes. Im Gegenteil. Unter diesen 12, die Jesus gerufen hat, sind Betrüger, Verleugner, Kameradenschweine, Neider, Diebe, Verräter, Zweifler. Der Bodensatz vielleicht der Gesellschaft damals. Nee, Jesus ruft genau die, weil er es so will, aus keinem anderen Grund. Er will genau diese 12 bei sich haben. Er hat ein Ziel mit ihnen, einen Plan, den er verfolgt. Und deswegen ruft er sie. Und es sind 3 Dinge, die wir hier lesen. Er ruft sie, dass sie bei ihm sein sollen. Das Erste, das Zweite, dass sie ausgesendet werden, um zu predigen. Und das Dritte, dass sie Macht haben, böse Geister auszutreiben. Ich war vor einiger Zeit bei meinem Cousin in Rumänien und der hat irgendwas gefeiert. Ich weiß gar nicht mehr, hat einige Leute eingeladen, wir haben gegrillt. Irgendwann hat sich der Tag dem Ende geneigt und nach haben sich alle verabschiedet und sind gegangen. Und ich durfte bleiben. Ich habe dann auch gefragt, ob ich auch jetzt gehen soll. Der hat auch Familie und er hat dann aber gesagt, nein, er möchte, dass ich bleibe. Das ist in Ordnung. Er freut sich, wenn ich noch bleibe. Das war eben der Unterschied. Die anderen waren zwar seine Freunde und Geschwister auch aus der Gemeinde, aber die sind irgendwann heimgegangen und ich durfte bleiben, weil ich eine andere Beziehung zu ihm habe. Und vielleicht auch, weil wir uns so selten sehen. Aber auf jeden Fall durfte ich bleiben und das war sehr, sehr schön. Vielleicht ist es, ja, verdeutlicht das bisschen, was mit den 12 passiert ist, von denen wir hier lesen. Jesus wollte, dass sie bei ihm bleiben. Wenn er sich irgendwo zurückzieht, waren sie trotzdem noch bei ihm. Er hat sich manchmal noch ganz zurückgezogen, dass er wirklich ganz allein war. Aber diese 12, die sollten bei ihm bleiben, damit sie auch gerüstet werden für das, was Jesus mit ihnen vorhatte. Er wollte sie ja aussenden, um zu predigen. Und bei ihm sollten sie von ihm lernen. Sie sollten in seiner Gegenwart geprägt und geformt werden. Sein Licht sollte auf sie abstrahlen. Sie sollten ihn wirklich kennenlernen, wie er ist. Und er würde sie dann verändern, dadurch, dass er da war. Dadurch, dass sie bei ihm waren, würde er sie verändern und immer mehr verwandeln in sein Bild. Und später sollten sie dann selbst gehen und predigen. Das Evangelium, die Botschaft vom Reich Gottes, das anbricht. Die Botschaft, dass Umkehr und Buße notwendig ist. Die Botschaft, dass ja, es Vergebung gibt bei Gott. Dass die Menschen sich Gott wieder zuwenden sollen. Ihm nachfolgen. Und das hatte Jesus im Sinn, als er sie gerufen hat. Und damit ihre Botschaft, damit ihre Predigt Autorität hat und Gewalt und geglaubt wird, deswegen hat er sie ausgestattet mit Gaben. Krankheiten zu heilen, böse Geister auszutreiben, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt was zu bewirken, was zu verändern. Und diese Macht, diese Gabe, die Jünger hatte, die hatte immer zum Ziel, die Verkündigung zu untermauern, zu unterstützen, zu verdeutlichen, wirklich den Menschen, so dass sie es gar nicht mehr abstreiten können, vor Augen zu führen, das ist Wahrheit. Und sie hatte das Ziel, Gott zu verherrlichen. Ich will noch auf ein paar von den genannten kurz eingehen. Wir lesen von manchen, dass sie hier von Jesus einen neuen Namen bekommen haben. Und als Erstes sind es Petrus, Jakobus und Johannes. Und Jakobus und Johannes, die bekommen den Namen Donnersöhne. Vielleicht hängt es einfach mit ihrem Temperament zusammen. Simon bekommt dann den Namen Petrus. Vielleicht auch in Abgrenzung, es gab noch einen anderen Simon, vielleicht auch zur besseren Unterscheidung dann. Und Simon wird eben genannt Petrus oder Kephas und das bedeutet Stein oder Felsen. Es gibt ja die Stelle in Matthäus 16, Vers 18, da sagt Jesus dann zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung, meine Gemeinde, meine Ekklesia bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Petrus kann Stein oder Fels bedeuten. Manche sagen hier, Petrus ist dann der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird, im Sinn von ja, was stark und ein gutes Fundament. Andere sagen, Petrus ist der kleine Stein und Jesus ist der große Felsen, auf den dann die Gemeinde gebaut wird. Auf jeden Fall bekommen sie neue Namen und diese 3 Jünger sind auch die, die eine besondere Stellung haben unter den 12. Es gab die ganz, ganz vielen. Jesus hat sich 12 ausgesucht und aus diesen 12 hat er nochmal 3 ganz besonders ja, zur Seite genommen. Das sind auch die, die dann mit ihm auf den Berg gestiegen sind, auf diesen Berg der Verklärung, wo dann Mose und Elia erscheint und sie sich unterhalten. Und auch die Tatsache, dass Jesus ihnen neue Namen gibt oder mit neuen Namen nennt, das erinnert uns ja an was. Das kennen wir ja aus dem Alten Testament. Da gab es immer wieder den Fall, Gott hat Menschen gerufen, ihnen einen neuen Namen gegeben. Wir kennen es von Abraham, von Sarah und von Jakob. Und wir lesen auch in Offenbarung, da heißt es in Offenbarung 2, Vers 17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen schreiben, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Diese Umbenennung erfolgt im Alten Testament durch Gott, hier durch Jesus, der auch Gott ist, und er verdeutlicht hier auch seinen Anspruch darauf, seinen Machtanspruch. Und es ist auch eine ganz besondere Ehre, die, ja, den Namen zu vergeben, das steht den Eltern zu. Ich habe mit meiner Frau sehr lang irgendwie über Namen diskutiert, dann als ja, wir wussten, dass sie schwanger ist, und Listen gemacht und überlegt, wie, ja, was soll das Kind für Namen haben? Ich meine, das Kind trägt ja diesen Namen sein Leben lang. Und es ist eine besondere Verantwortung, aber auch eine besondere Ehre. Und das haben die Eltern, dieses Recht, einen Namen zu vergeben, haben die Eltern. Und das Kind kann in 99,9% der Fälle diesen Namen nicht ändern. Das ist in Deutschland sehr, sehr schwierig, seinen Namen zu ändern. Da muss man darlegen, dass man sehr große Nachteile erfährt durch diesen Namen. Und ja, und dieses Vorrecht, diese Verantwortung haben die Eltern. Und das passt auch, weil ja Gott das hier ausübt. Und es passt zu dieser neuen Stellung als Kinder Gottes, die die Gläubigen haben. Den letzten von den Jüngern, die ich jetzt hier kurz betrachten will, ist Judas. Ich habe mich schon immer wieder gefragt, warum ist Judas bei diesen 12 dabei? Das steht hier schon, das Markus-Evangelium wird ja hinterher geschrieben, also im Rückblick, da war dann alles bekannt. Und hier steht dann schon dabei Judas, der ihn später überlieferte. Und ich frage mich oder habe mich immer gefragt, warum ist Judas hier dabei? Warum wählt Jesus Judas aus? Warum bekommt er einen Platz unter diesen Gerufenen? Hat Jesus einen Fehler gemacht? Der hat es doch vorher gewusst. Hätte der das nicht verhindern können? Was ist eigentlich mit Judas? Ist er gerettet? Ist er verloren? Einige Stellen in der Bibel deuten stark darauf hin, dass Judas verloren ist, dass er nicht gerettet ist. Und wenn Jesus es aber weiß, warum beruft er ihn dann dazu, einer der 12 Jünger zu sein? Jesus hat genau gewusst, wer Judas ist. Wie jeden anderen hat er ihn ganz genau gekannt und er hat gewusst, welche bösen Gedanken er hat. Er hat gewusst, dass er ein Dieb ist. Er hat gewusst, dass er ein Verräter ist, aber genauso war es geplant. Es war geplant, dass Jesus in die Hände der Menschen überliefert wird und dass sie ihn kreuzigen. Judas war ein Teil des Planes. Jesus hat Judas benutzt, um seinen Plan durchzuführen. Und wie sehr hat sich Jesus erniedrigt? Er hat sich nicht nur allgemein irgendwie hingegeben, anonymen, unbekannten, der Staatsgewalt, sondern er hat den, der ihn verraten wird, ganz nah bei sich sein lassen. Mit ihm alles geteilt, er hat ihm die Füße gewaschen, er hat ihm gedient. Jesus hat Judas behandelt wie einen Freund. Er hat ihn gerufen, ihm erlaubt, bei sich zu sein. Wie sehr hat sich Jesus erniedrigt und wie sehr hat er ja, Judas fast schon geehrt? Es hat mich erinnert an Sprüche 25, Vers 21. Da steht, wenn deinen Hasser hungert, gib ihm Brot zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm Wasser zu trinken, denn glühende Kohlen wirst du auf sein Haupt häufen und der Herr wird dir vergelten. Es ist auch eine Erfüllung von Prophetie in Psalm 41, 10. Lesen wir zum Beispiel, sogar der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Gott führt seinen Plan aus und wir verstehen das nicht immer. Aber wir erkennen diesen Plan und wir dürfen erkennen, dass Gott ihn ausführt. So oft hätten die Soldaten Jesus ergreifen können, als er öffentlich gelehrt hat. So oft das hat Jesus ihnen ja auch im Garten gesagt. Und so oft wäre die Gelegenheit da gewesen. Die Pharisäer waren immer da, Er hat immer den Dialog gesucht, hat mit ihnen geredet, hat sie konfrontiert, hat ihnen gezeigt, wo sie falsch liegen, hat von sich erzählt und seinen Anspruch klar gemacht. Aber nie haben sie ihn ergriffen. Erst als Judas ihn verraten hat, dann haben sie ihn verhaftet. Und das ist auch einer der Punkte, die wir daraus lernen dürfen. Gott ist souverän, er ist unumschränkt. Er bestimmt, wen er ruft, das haben wir am Anfang gesehen, und wozu er ruft, und er lenkt auch den Lauf der Dinge. Jesus hat auch gesagt, dass niemand sein Leben nimmt, sondern er gibt es selber. Und wenn das der Plan war, dann wird es auch so passieren. Wir sehen auch keinen, der diesem Ruf widerstanden hätte. Er hat die 12 gerufen und sie sind gekommen. Sein Ruf ist ein kraftvoller Ruf, ein machtvoller Ruf, ja, ein unwiderstehlicher Ruf. Und wenn man mal mehr darüber nachdenkt, Jesus sagt an einer anderen Stelle, wer mir nachfolgen will, der muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen und sich selbst verleugnen. Und wenn wir mal drüber nachdenken, sein Kreuz auf sich nehmen, was bedeutet das? Was macht jemand, der sein Kreuz auf sich nimmt? Der geht in den Tod. Es ist ein Ruf zu sterben. Und Jesus ist ja Zimmermann gewesen. Ich glaube, sein wichtigstes Werkzeug war nicht sein Hammer, und sein bestes Baumaterial war auch nicht Holz oder Stein, sondern sein wichtigstes Werkzeug war seine Stimme, mit der er gerufen hat. Und sein bestes Material sind die Menschen, die dem Ruf folgen. So baut Jesus seine Gemeinde. So hat er von Anfang an angefangen, seine Gemeinde zu bauen, durchs Alte Testament hindurch. Hier macht er jetzt weiter. Wir wissen dann, an Pfingsten, ja, explodiert die Gemeinde zahlenmäßig. Das sind die Menschen, die seinem Ruf folgen. Er hat Adam gerufen, Abraham, Mose, Samuel, Jesaja, Elia und viele, viele andere. Und so wird die Gemeinde gebildet, indem Gott ruft und Menschen folgen. Und deswegen sind wir heute auch hier, nicht aus Tradition, aus Langeweile, sondern wir sind die Herausgerufene. Und deswegen versammeln wir uns hier. Und so werden wir, Petrus Brief steht es, so werden wir zusammengefügt zu dem Tempel, der aus uns besteht, zu dem lebendigen Tempel Gottes, der aus uns besteht, aus denen, die dem Ruf folgen. Und auch wir haben einen Auftrag. Auch wir dürfen bei Gott sein. Wir haben den Heiligen Geist, der ja uns diese Verbindung schafft mit Gott. Und wir werden von Gott geformt, verändert, von ihm verändert in sein Bild. Sein Licht soll durch uns scheinen. Und es passiert nicht nur hier in unserer Gemeinde hier in Mergentheim, sondern weltweit von allen Enden der Erde ruft Jesus Auserwählte und bestimmte Menschen mit Namen, damit sie ihm nachfolgen. Und wir haben auch einen Auftrag. Und einen Aspekt von diesem Auftrag möchte ich als letztes noch vorlesen aus dem Epheserbrief, wie wir als Gemeinde sein sollen. Steht in Epheser 4, 1 bis 3. Da heißt es, wandelt, also lebt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, als solche, die einander in Liebe ertragen. Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich so erniedrigt hast, dass du zu uns gekommen bist. Und dich unter die Hände der Menschen begeben hast und dich ja von ihnen hast auslachen lassen, verspotten lassen, schlagen lassen, töten lassen. Du warst dir nicht zu schade dafür, sondern es war dein Plan und du hast gemacht, damit viele, viele, viele errettet werden können, damit viele deinen Ruf hören und ihm folgen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass es immer mehr sind, die ja wirklich dir nachfolgen, die du rufst und die dir nachfolgen. Und bitte hilf uns auch, wie den Jüngern, dass wir deine Botschaft verkünden, dass wir von deinem Reich reden, Herr Jesus, dass wir vielen diese Botschaft bringen. Ich danke dir, dass du uns dazu ausrüstest. Und ich danke dir, dass wir ja, von dir alles bekommen, was wir dafür brauchen. Amen.